Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück aus dem Dorf.
Ja. So, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Warum ich auch? Wir sind beim Frühstück, Leute.
Ja.
Man hört es. Mhm. Man hört es.
Oh, und das war heute Morgen ein Earl Grey.
Ja. Oh. Und ich muss,
richtig
ja,
schön
ich muss ja sagen, so ein bisschen schäme ich mich hier, ne?
Ja, aber ich schäme mich total. Ich schäme mich total, dass ich euch jetzt neidisch mache.
Ja, total, weil wir haben ja eigentlich vorgenommen, keinen Zucker im Moment zu essen. Also
nein,
tun wir auch
keinen Zucker.
Nein, essen wir nicht.
Nein.
Aber Annika hat sich eine Schokolade bestellt. Die ist so unglaublich. Aber wir sind ja immer alt genug zum Teilen, ne, Annika und ich.
Ja, und wir haben auch das ganz vorsorglich alles aufgeteilt.
Haben wir auch. Oh, und da ist auch noch was übrig.
Ja.
Leute, weiße Schokolade mit Zimt Crisp.
Ja.
Oh.
Und ich habe andere Sachen bei Amazon bestellt für unser Büro und so. Und dann
für unser Büro.
Ja, und dann bin ich daran vorbeigekommen. Und ich liebe ja alles, was mit Zimt ist. Ne? Ich mag dieses, und hab gedacht so,
Ich dachte, du machst keine weiße Schokolade. Du bist voller Überraschung. Das ist unglaublich. Ich denke immer, weiße Schokolade ist meins. Nee. Jetzt muss ich da auch aufpassen.
Es kommt drauf an. Ich fand die Kombination ja so lecker.
Mm.
Und das ist eben irgendwie, ich muss dann immer alles Neue ausprobieren.
Ja, das ist es.
Also ich kann nie sagen, ich mache generell irgendwas nicht.
Und es verändert sich auch. Also
es
bei Annika
verändert sich
ist man, da ist man nie sicher, was gerade zum
Schluss
ist.
Ja, es gibt ja manchmal eine neue Zusammenstellung oder der Geschmack verändert sich ein bisschen. Oder?
Ja. Na gut, also wie gesagt, wir haben unser Zuckergelübde mal pausiert.
Ja,
ein bisschen.
Ja, aber das ist auch ein kleines Stückchen und dann.
Ja,
und dann
wir teilen uns das wirklich. Also früher, wirklich, habe ich locker so eine Tafel, die ist auch nicht sehr groß. Die habe ich in 0,6 weggehauen.
Ja, nee, das geht
und zwar
nicht.
Alleine. Und
das
war mir
das
auch gleich
Stückchen
schlecht.
Stückchen für Stückchen.
Ja.
Und ich lutsch die Dinger, denn ich hatte wieder Zahn. Ne? Sag mal, ich verstehe es ja nicht. Ne? Ich schäme mich ja eigentlich auch dafür, dass ich so eine Fehlkonstruktion bin.
Ja.
Warum hat der liebe Gott bei der Schaffung unserer Person, hat er das nicht so gemacht wie ein Hai? Ich hätte so gerne ein Haigebiss, weißt du? Ja, wenn du ordentlich reinhaust und das ist ein bisschen sperrig, bleiben die Zähne halt mal drin hängen, aber sie wachsen wieder nach.
Ja, toll.
Die sind scharf.
Du aber kannst dir vorstellen, wenn so ein Hai Zahnschmerzen hat, also...
Ja, das ist übel.
Das ist aber richtig übel.
Und
ne?
Der hängt dann auf dem Zahnarztstuhl.
Boah, und welcher Zahn ist denn das, du?
Ihr merkt an unserer zartfühlenden Auswahl an Wörtern, es geht heute um Scham.
Ja, Scham. Schäm dich. In die Ecke. Ja, so.
Pfui.
Pfui, ja. Und ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich mich durch Zufall oder durch Vorbereitung, weil ich mich ja mit dieser psychologischen Sicherheit im Moment sehr viel beschäftige, hat mir jemand erzählt von einer Frau, die heißt Rennie Brown. Rennie Brown kommt aus Texas und ist eine Professorin auch an der Universität in Texas und unterrichtet Sozialarbeit und so weiter und beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Macht der Verletzlichkeit. Das heißt, die hat so ihr Spezialgebiet, das hat sich auch so entwickelt, die hat auch so einen TED-Talk, kennt ihr vielleicht auf YouTube, guckt ihr mal, gebt ihr mal ein, Rennie Brown, und dann redet sie genau über ihren Forschungsbereich, das ist so ein Video Zeugs. Und da schreibt, und da, das, die Rede auch so lustig und das ist so schön, sich anzuhören. Und die hat gesagt, also Leute, was eigentlich zentral ist für viele Menschen, jedenfalls in ihrer Forschung, das ist eben Scham und Angst. Shame and fear. Das sind so die Sachen, die so zentral sind im Leben. Und dadurch auch die Verletzlichkeit. Das heißt, wenn jemand sehr ängstlich ist und auch sehr, sehr viel Scham hat, dann ist der innen drin sehr vulnerable, also sehr, sehr verletzlich, sehr empfindlich.
Vulnerable, sehr, sehr verletzlich, ja.
Genau. Und das fand ich super interessant. Und das stimmt auch wieder. Und da kommen wir auch schon wieder. Dieses, ne, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht sicher, weil du schämst dich sehr leid und du bist sehr ängstlich, dann bist du natürlich auch sehr verletzlich. Oh, Leute. Und das kann alle Bereiche, nicht nur den Job, das natürlich auch Beziehung eingehen, beeinflussen.
Ja, und als Tilly das erwähnte, bin ich natürlich gleich darauf eingestiegen, weil ich das Thema unglaublich interessant finde. Weil eigentlich hat man ja das Gefühl oder könnte man das Gefühl haben, wir haben eine sehr aufgeklärte Zeit, sexuell sehr aufgeklärt, gedanklich, humanistisch aufgeklärt und trotzdem kann man sich eigentlich gar nicht genug schämen, ne? Also das ist irgendwie, es gibt dauernd irgendwie solche Sachen, wo man entweder mit Fremdschämen beschäftigt ist oder sich selber irgendwie schämt. Man schämt sich manchmal dafür, dass man Deutscher ist. Man schämt sich manchmal dafür,
dass man Mann ist manchmal auch, wenn ja, ich so
oder, ne, mit, ja. Oder irgendwie anders. Also es gibt keinen Grund, sich nicht zu schämen.
Danke, Frau Lohstroh, genau das wollte ich sagen.
Und es ist manchmal, steht einem das wirklich im Weg.
Ja.
Dieses Gefühl der Scham. Und ich denke oft, das wäre eigentlich überholt oder würde doch sehr zurückgehen, weil wir eben auch über viele sprechen können. Man hat ja eigentlich, als ich klein war, war das so, dass man eigentlich sich über private Dinge oder sowas nicht groß geäußert hat. Das war etwas, das wollte man nicht, dass andere Menschen das mitbekommen. Mhm. Gefühle zum Beispiel oder so. So ein bisschen in die Richtung ging die Erziehung.
Ja, oh ja, sehr. Mal. Oh, ich musste immer einen Diener machen. Ne?
Also ja, wenn so. Ich kann nichts dann so manchmal. Nicht und unbedingt von meinen Eltern. Also die waren ja sehr modern. Aber und die haben mir eigentlich, meine Eltern haben mir Gott sei Dank sehr früh beigebracht, dass viele von diesen Verhaltensregeln, die es vordergründig gibt und die man auch gerne sieht, wo man sagt, das macht man so oder man sagt was so, dass sich dahinter was ganz anderes verbirgt.
Nämlich?
Also das Spiel mit Masken haben sie mir sehr früh beigebracht, dass jemand, der ausgesprochen freundlich und höflich ist, nicht automatisch ein durch und durch freundlicher, höflicher Mensch ist. So, es kann auch eine Fassade sein. Okay. Und dass jemand, der manchmal so Tabubrüche begeht und auch ein bisschen über die Stränge schießt und vielleicht dir einfach unverhohlen mal irgendwas an die Birne knallt, dass der vielleicht damit auch recht hat und sich keineswegs für die Wahrheit schämt. Und in diesem Ganzen haben meine Eltern mich eher so erzogen und ich glaube, das ist mir nicht schlecht bekommen. Dieses, was ich jetzt manchmal so höre, von bestimmten Dingen, wo sich Menschen schämen, das ist grausig. Also zum Beispiel, unsere Mitarbeiterin und Freundin Christine hat ja eine Tochter, 9 Jahre alt, Sila, ein blitzgescheites, bildhübsches Mädchen. Und eine, ich weiß nicht mehr den Zusammenhang, das muss Christine mir nochmal erzählen, aber eine von ihren Mitspielerinnen beim Handball hat dann irgendeinen Spruch losgelassen, dass Sila einen fetten Hintern hätte.
Okay.
Ein neunjähriges Mädchen. Ja. Und ich meine, ich war ein dickes Kind, danke.
Ich auch. Wir sind ja immer noch plüschig, ne?
Ja, leicht.
Ja.
Aber, und jeder von euch weiß jetzt, worüber wir sprechen. Denn also es gibt kaum jemanden, der nicht irgendwann in seinem Leben mal irgendeine bekloppte, tief verletzende Aussage über die Figur gekriegt hat, in irgendeiner Form. Ob das nun, du bewegst dich wie ein Rollmops oder du bist eine Biotonne oder irgendetwas hat jeder schon mal gehört. Und dieses Verletztsein ist unglaublich. Und sich dafür dann auch noch zu schämen, ist so richtig, richtig Müll.
Ja.
Aber so läuft es. Genau so empfinden wir Menschen. Weil man das auf sich bezieht. Du bist zu dick, du bist doof, dir passiert irgendwas Blödes und du schämst dich dafür. Du schämst dich dafür, dass dir etwas Dummes passiert. Du wirst von jemandem wirklich angegrabbelt und musst dich hinterher dafür schämen, weil du das auch noch der Polizei erzählen oder dem Vertrauenslehrer oder deinen Eltern erzählen willst. Wie kommt es dazu? Also dieses sich schämen für etwas, wo man überhaupt keine Aktien drin hatte, das ist eigentlich richtig widerlich. Ja,
aber so Sachen, also wir kommen auch gleich dazu, wie entsteht Scham überhaupt, ne? Was sagen da unsere Psychologenkollegen dazu? Aber dieser Sündenfall, nenne ich das mal, wie eben, ne, du hast einen dicken Hintern, du hast irgendwie dies und das und jenes, dahinter steckt ja auch, gerade bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, die meisten wollen eigentlich dazugehören.
Ja.
Die meisten wollen geliebt werden, die meisten wollen anerkannt werden. Und das scheint so auch Kollegen, die da drin auch forschen, die sagen, ja, die Angst vor der Isolation steckt dahinter, weil ich anders bin als die anderen, weil die mich womöglich ausstoßen, was wir ja auch erlebt haben, ne? Als wir so sehr rund als Kinder waren, wer wollte uns schon gerne beim Volleyball oder beim Fußball vorne im Stück? Nee, ich war mal ein guter Verteidiger, weil ich war damals schon relativ groß und breit und an mir vorbeizukommen, da musst du schon, ne, ich war auch, man hat es mir nicht zugetraut, aber ich war auch recht schnell. Also von daher so, das passt schon, aber ansonsten, das kennen wir doch, ne? Ja, okay, du kriegst so, und dann kriegst du noch Tilly und noch Annika noch irgendwie noch.
Also ich war immer übrig. Ich war immer übrig. Wer muss denn Annika diesmal? Oh nee, bitte nicht.
Nee, oh nee. Ne?
Weil ich machte ja so viel Fehler, wenn das dann um so Ballspiele ging, ich bin ja immer in Deckung gegangen, weil ich das so furchtbar fand, wenn dieser Ball auf mich zukommt. Ja, Annika, du musst das Ding fangen. Wieso?
Nee, warum?
Warum? Hast du nicht zufällig deine Tage? Wieso machst du heute beim Sport damit?
Okay, das ist also sehr, sehr aufbauend.
Aber der Witz an der Sache ist, und da kommen wir nochmal zurück, ich habe mich ja selber da genommen. Und das war einfach auch so, wir wurden aber gleichzeitig nicht gemobbt oder so, gar nicht. Ja, das war eine Tatsache, dass ich ein dickes Kind war.
Aber wir waren ja beide sehr beliebt, ne? Wir waren Schulsprecher und Altklassensprecher und so ein Zeug.
Ich habe mich ja auch sehr um andere gekümmert. War auch mit Mank haufenweise bekannte Freunde. Und also es war, ich war bloß einfach grottenschlecht in diesen Sportveranstaltungen.
Ja.
Wenn das hieß Bundesjugendspiele, das war der Abtörner des Jahrhunderts.
Ne? Und trotzdem warst du in anderen Bereichen, auch im Sport, das weiß ich. Ne? Ja. Du warst ja ganz toll im Tanzen und im Gymnastik und sowas.
Ich habe teilweise zum Teil den Unterricht übernommen, wenn die Lehrerin krank war.
Genau.
Also da muss man schon mal hinkriegen, ein Zeugnis, wo dann das immer wechselte, jeder Halbler, zwischen 1 und 5 im Sport.
Winter war es 5 und 2. Nun gut, das sind unsere kleinen Traumata von früher. Ne?
Ringe. Nee. Oder Stufbarren. Wie ein nasser Sack. Ich hing da wie eine alte Decke über dem Ding.
Also ich habe immer so die Mini-Bundesjugendspiele gab es ja damals. Was gibt es die heute noch? Ich weiß es nicht.
Ich hoffe nicht, die armen Kinder. Ich hoffe nicht.
Und ich habe immer so die, im Sommer war ich gut, aber im Winter so die Minimalanforderungen, so eine Rolle vorwärts. Rückwärts war schon schwieriger.
Vor allen Dingen bin ich sicher, bei deinem Orientierungsvermögen hast du wie die Weichmatte.
Ruhe da hinten. No. Wir weichen ab vom Thema. Wir wollen über...
Und das alles in der Schuluniform.
Scheiße,
wir mussten ja noch so eine Sport... Was heißt Uniform? Wir hatten eine rote... Das muss man nicht mal reintun. Eine rote... So eine Polyesterhose. Und dazu ein Rippentop aus weißen Schießerrippen.
Ja, mit dem Wappen unserer Schule drauf.
Ja.
Also die uns nicht kennen, wir sind, Annika und sie sind auch schon zusammen zur Schule
gegangen. Wir sind zusammen zur Schule gegangen.
Ja.
Die Schule hat sich davon nie erholt. Nee.
Und wir haben uns gehasst am Anfang. Aber das
ich fand ihn so blöd.
Ich fand die auch so blöd.
Aber das ist noch eine andere Geschichte. Ja, und dann, Leute, da müsst ihr euch mal reintun, dann müsst ihr irgendwie Bock springen, ich mit dem dicken Hintern, warum bitte?
Warum soll ich da rüber, habe ich mich immer gefragt.
Na, ich bin ja nicht rübergekommen, ich bin immer hochgehopst und dann habe ich den Hintern dem Publikum zugeschickt.
Ja, Leute, das ist ja zu freut.
und die haben gejudelt und in den Oberkörper. Und,
ja.
Ja. Und da wollen wir doch mal festhalten. Ich habe mich so geschämt. Du. Oh, fand ich das furchtbar.
Das ist aber,
aber
das ist auch
aber meine
brutal.
Mutter hat mich verstanden. Ich hatte alle zwei Wochen meine Tage.
So.
Die hat mich immer, die hat mich immer gerettet.
Sehr gut.
Weil die fand das genauso schrecklich. Mhm. Die mochte den Schulsport auch nicht. Mhm. Was eigentlich doof ist, weil ich habe mich immer unglaublich gern bewegt.
Ja.
Und also, ja. Ne? Aber da kann man so richtig, und ich glaube,
da
das
sind
ist
viele,
auch eine
viele
Sache.
Quellen,
ja.
Ja. Also du hast auch erzählt, dieses jetzt auch von unserer Freundin und Mitarbeiterin, die Tochter jetzt Schwimmunterricht. Und da hieß es ja, war die Ansage, also bitte Mädels kein Bikini oder sowas, nur ein Badeanzug.
Ja, die Jungs in der Badehose, die Mädels im
Badeanzug.
Im Badeanzug, keine
wir
Bikinis.
Reden von neunjährigen Mädchen.
Neunjährige Kids.
Und was? So nach dem Motto, die Angst ist groß, dass da plötzlich irgendwas verrutscht, was rausgucken könnte oder womöglich sexy sein könnte. Oh Gott, wäre grauenhaft.
Ich habe keine Ahnung, warum, aber...
Oh, das war die Fantasie der Lehrer als...
ja, genau, und das, da geht es eigentlich in eine Richtung bei den Kids, die werden auf irgendwas aufmerksam gemacht,
ja.
Wo sie eigentlich überhaupt noch nicht dabei sind.
Und jetzt, verzweifelt, jetzt geht's. Ne? Warum, wie entsteht Scham? Ganz klar, also es gibt da keine eindeutige Lösung oder Theorie oder sowas, aber es gibt verschiedene Ansätze. Und ein Ansatz geht in diese Richtung, das sagen Kollegen, die sagen, ja, die Scham wird genau von Eltern oder später auch von Lehrern hervorgerufen, indem sie in bestimmten Situationen, wie jetzt beim Baden, sagen, nee, also du darfst nicht alles zeigen hier und du musst dich hier verhüllen, all diese Sachen, die vorher ganz natürlich waren. Zweite Sache ist, entwicklungspsychologisch, um Scham entstehen zu lassen, musst du dir als Kind erstmal bewusst sein, dass du eine Person, eine eigenständige Person bist und anders bist als die anderen. So.
Ne? Also das kann nur im Vergleich und das geht nur, wenn dir das klar ist, dass es andere Personen gibt und dich gibt und dass jeder anders empfindet und auch ein anderes Wertesystem hat.
Genau.
Dagegen ist aber es klar, dass die Fähigkeit, sich zu schämen, von Geburt an da ist.
Aber
es ist nur eine Frage der Entwicklung, wann sich das entwickelt.
Ja, genau. Und das ist so, man sagt über einen dicken Daumen 2,5 Jahre ungefähr, weil dann das Kind kognitiv vom Denken her in der Lage ist, sich eben als eigenständiges Ich und sich auch in andere ein Stück weit hineinversetzen kann. So, und jetzt machen wir mal einen Riesensprung, Thema Fremdschämen, deswegen sind wir auch auf das Thema gekommen. Wir haben immer noch das sogenannte Dschungelcamp, na, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wir haben haufenweise Reality-Shows, die eigentlich davon leben, dass Menschen über Grenzen hinweggehen, das auch vor der Kamera machen. Und dann gibt's genügend Menschen, die zuschauen, um sich fremd zu schämen. Und da haben wir auch wieder die wunderbare Wissenschaft, die sagt, Leute, wie interessant, wir haben es herausgefunden, im MRT, im Computertomogramm, wenn wir das Gehirn uns angucken beim Fremdschämen, werden genau auch die Areale aktiviert, die für Empathie, also fürs Einfühlungsvermögen zuständig sind.
Mhm.
Und das ist klar, ne? Du kannst dich nur fremd schämen, wenn du in der Lage bist, dich in die Situation des madenfressenden sogenannten Promis reinfrisst und dann sagst, oh Gott, wie fürchterlich. Und da haben wir wieder so diese Lust an dem Fall, du bist es ja nicht da im Dschungel, aber die Lust daran und dieses Kribbeln, es löst ja Emotionen aus und viele, auch ich, wir mögen gerne mit Emotionen. Emotionen spüren, mögen gerne die ganze Palette auch durchleben. Und das ist beim Fremdschämen auch der Fall.
Nun ist aber auch manchmal Fremdschämen so, dass man es ablehnt. Also, dass man das nicht gerne anguckt. Ich kann mich noch gut erinnern, es gab so eine kleine Szene, da gab es doch diese Flutgeschichte im Ahrtal und es hatte wirklich, es war ganz schlimm und dann war ein Politiker, der im Hintergrund da irgendwo stand und der sich kaputt lachte über irgendeinen Witz.
Ja.
Das ist mir bis heute, ist mir dieses Bild irgendwie im Kopf und ich schäme mich immer noch für diesen Mann. Mhm. Weil das ist Fremdschämen vom Feinsten, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie man so bekloppt sein kann. Also das hat was mit Scham zu tun.
Ja, in der Situation wohl wissen, dass Kameras auf angerichtet sind, das alles genau. Und da muss man sich zusammenreißen, auch wenn da gerade irgendjemand was Lustiges gesagt hat. Nein,
noch schlimmer finde ich, dass er überhaupt das Bedürfnis hatte, angesichts dieser Katastrophe überhaupt in Gelächter auszubrechen. Tut mir leid, egal ob da eine Kamera ist oder nicht.
Das hat ihm auch damals ganz viel gekostet.
Ja, richtig so. Ja, so. Dass jeder von uns... Also es gibt manchmal so ein haltloses Lachen, was man irgendwie so angesichts einer drohenden Katastrophe irgendwie so als Übersprungsreaktion loslässt. Mhm. Wenn du so geplättet bist und nicht glauben kannst, was da gerade passiert. Ja. Das ist so ein haltloses, aber das ist eher so hysterisch, kennst du auch, ne? So, weil das gerade so gruselig ist, dass du nicht weißt. Und weißt auch, dass du irgendwie völlig falsch reagierst. Ja. Das klappt gerade gar nicht. Deine Psyche kriegt das gerade nicht zusammensortiert. Mhm. Das war es aber nicht. Mhm. So, und das ist so, das gibt so Situationen, wo du einfach andere Menschen siehst bei irgendeiner Situation oder bei irgendwas und du sagst, um Gottes Willen, Mann, da schäme ich mich aber. Mhm. Und das haben Kinder ja auch häufig. Die sind mit Mutti unterwegs oder mit Papa meinen einkaufen und dann ist im Supermarkt eine flotte Musik und Papa fängt an zu tanzen.
Das ist den peinlich.
Mann, ist das den Kindern peinlich.
Ja. Ja, so. Na? Ich hab noch was anderes in den. Wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen kreuz und quer, was ich sehr interessant fand. Man hat herausgefunden, dass wenn du dich, du bist in einer Situation, ich spinne mal rum, du hältst ein Referat, kommt zum Stocken oder keine Ahnung, deine PowerPoint-Präsentation löst sich irgendwie nichts auf und du kommst einfach nicht mehr weiter und du schämst dich und du bekommst einen roten Kopf und du willst im Erdboden versinken.
Und dieser Mist-Erdboden geht einfach nicht auf.
Auch nicht. Mhm. Also ich habe sowas alles schon erlebt in meinem Leben, das ist grauenhaft. Also wenn ich mich daran noch zurückerinnere, nie wieder. Ne? Also ich verlasse mich nie mehr auf Technik bei Vorträgen und sowas.
Die Situation war zum Teil herrlich.
Was?
Tilly ist auf der Bühne mit dem Bett zusammengebrochen.
Ja, das ist noch eine andere Geschichte.
Oh, habe ich gelacht.
Ja, das war Schauspielerei. Da habe ich eine Rolle gespielt. Nicht mehr im Bett, sondern mit dem Sofa.
Mit dem Sofa. Ja,
und, genau. Und das ist so bei der Schauspielerei so, du spielst ja nun öfter dieses Stück und diese Sofas und die ganzen Requisiten sind schon so ein bisschen angeknackst manchmal und ich war damals noch ein bisschen sehr viel plüschiger. Richtig schwer. Und dann sollte ich zeitungsleserweise mich auf dem Sofa niederfläzen. Habe ich auch gemacht. Und auf einmal ging das Sofa eine Etage tiefer.
Aus dem Studio Hamburg war das so ein richtig schönes Gründerzeit.
Ja,
Sofa,
ganz
also ein
toll.
Bisschen kastig, so ein bisschen, ne?
Das
so
kam auch Goethes aus der Gründerzeit. Zeiten. Ja, das kam, da hat Goethe auch schon drauf gesessen, ja, ganz
so
bestimmt. Ungefähr.
Und das knackte genau in der Mitte, das ist ja so kastenförmig.
So.
Und knackte in der Mitte so einfach zusammen.
Und da gibt es so als Schauspieler zwei Möglichkeiten, jedenfalls für mich. Entweder ich ignoriere das und tue so, als ob nichts passiert ist, aber das ging nicht, weil die erste Reihe fing schon an zu giggeln, die
das
zweite
ganze
Reihe
Publikum
auch.
Hat gequiekt vor
ja,
Lachen.
Danke schön.
Und wir haben alle darauf gewartet, was er jetzt macht.
Ja, was
meine
macht
Mutter hat so gelacht.
Ja.
Die hat so gelacht.
Ich weiß immer noch, wie sie gelacht hat. Ja. Nun gut, dann denke ich, nein, ignorieren ist nicht möglich. Und dann bin ich, weiß nicht, ob ich rot war, vermute mal, bin ich dann an den Bühnenrand gegangen und habe gesagt, meine Damen und Herren, das war ein plattdeutsches Stück. Ne? Also ich habe zu Plattdeutsch gesagt, hey, Lüth, ne? Herr Gleif, ich muss mal ein bisschen abnehmen. Ne? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen abnehmen. Aber ich muss das Ganze dann nochmal. So. Und wir machen das Ganze nochmal. Meine Schauspielerkollegin guckt mich nur wie ein Auto an.
Aber die mussten ja auch alle so lachen.
Ja, natürlich.
Es waren ja alle raus.
Ja.
Also das ist ja nur so ein Ding. Es war laut.
Chance.
Da kannst du auch nicht mehr drüber weggehen.
Nee, so. Und dann bin ich, und dann fingen wir wieder an. Ich bekam 10 Applaus, das weiß ich noch. Und dann haben wir das Ganze gespielt und ist gut. Und am nächsten Tag stand in der Zeitung, okay, das Stück war langweilig, war es auch, aber als der Thiel mit dem Sofa zusammengebrochen ist und sich dann so schön gerettet hat, das war ein Highlight im ganzen Stück. Da, also das fand ja, der Kritiker fand er richtig gut. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, hat so einen Charmoment, wenn man sich denn retten kann. Und das passt gut zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, passt es gut. So, also, Menschen, die mit hochem Kopf dastehen und so, war es gar nicht mehr weiter. Die bekommen in der Regel mehr Sympathie von den Zuhörern, vom Publikum, was auch immer, was auch mir da widerfahren ist, als wenn jemand irgendwie so tut, als ob nichts los ist und sich dann da irgendwie noch unbeholfen da zusammenstockelt. Mhm. Also Leute, wenn ihr mal in so eine Situation kommen solltet, wissenschaftlich bewiesen, dann sagt, Leute, ich schäme mich hier gerade in Grund und Boden. Ich finde das so so schlimm, was jetzt hier gerade passiert. Es tut mir richtig, richtig leid. Ich schwöre es euch. Ihr werdet Applaus kriegen, ihr werdet Wohlwollendes zustimmen, ihr werdet in den Arm genommen werden, keine Ahnung was. Allemal besser als versuchen, das Ding zu ignorieren oder auf den Techniker zu schimpfen oder irgend so ein Quatsch. Nein. Also, Wege raus aus der Scham besteht da drin, wenn es soweit ist. Und das sind automatisch ablaufende Verhaltensweisen. Ja, also der rote Kopf ist automatisch. Das hat ein Nervensystem mit einem autonomen Nervensystem zu tun. Das löppt. Da kannst du. Ich will jetzt nicht rot werden. Noch eine Nuance. Feuermelder, noch eine Nuance drauf. Steht dazu, macht es offen. Es sieht sowieso jeder. Ihr könnt es nicht ignorieren. Mhm. Steht da, das macht euch so sympathisch. Und dann werdet ihr merken, da wird der Stress weggehen. Der Feuermelder geht auf Normalfarbe zurück. Ihr werdet Applaus bekommen und dann geht's weiter.
Ja? Weil es ist leider sehr menschlich.
Oh, ja.
Und das passiert uns allen. Mhm. Also da ist auch keiner vorgefeit. Also irgend so ein Klopper hat jeder.
Ja.
Ob das eine Nachricht, selbst Leute, die es professionell machen. Mhm. Ihr kennt doch sicher so herrliche, wenn ihr Videos guckt oder Serien oder sowas. Mhm. Und man lädt die runter oder hat früher die auf DVD geguckt, dann gab es ja immer Outtakes.
Ja.
Also so Dinger aus Outtakes. Beim Machen von dem, wenn gedreht so wurde. Und wenn da diese Szenen in die Grütze gehen oder jemand sich versappelt im Text, das ist doch köstlich.
Oh Leute, da habe ich auch mal.
Das ist so köstlich, das macht so viel Spaß. Mm. Und die dann sind dann ja auch meistens so, oh Gott, das ist jetzt aber peinlich. Ich muss jetzt dreimal das Ding und schon wieder versappelt.
Mm. Ich hatte eine, komm jetzt.
Oh, und das ist so niedlich.
Ich hatte mal beim NDR eine Serie, da ging es um Psychologie in verschiedenen Situationen und ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich wusste auf alle Fälle, sollte ich, also die Requisite hat so einen Rahmen gebastelt und da so eine Art Butterbrotpapier so da drüber und ich sollte so, weißt du, wie so Superman oder Spider-Man, sollte ich dann durch diese Butterbrotpapierscheibe auf ein bestimmtes Stichwort sollte ich denn da so durchbrechen und dann meinen Text sagen. Okay. Das war beim NDR in Hamburg, ein Lockshit, und das Unangenehme beim NDR ist, der liegt in der Einflugschneise zum Hamburger Flughafen. Und und die Requisite hat gesagt, pass mal auf, ich habe drei von diesen Dingern. Also
dreimal Butterbrotpapier.
Dreimal darfst du, aber dann ist Schluss mit lustig. Nee, so. Okay, beim ersten Mal, ich durchbreche da dieses Butterbrotpapier und habe dann den Text vergessen. Also super. Ich stand schon mal da und dann, keine Ahnung, okay. Gut, ist ja nicht so schlimm, wir sind ja Profis, dann machen wir nochmal so, zweites Mal, da kam irgendwie so ein Düsenjet, Starfighter Jumbo oder sowas, aber direkt darüber, sagt der Ton, tut mir leid, kann ich nicht gebrauchen, abbrechen, so, und dann das dritte Mal. Und es hat geklappt.
Ja, aber stell dir vor, es hätte nicht geklappt und du stehst dann, alle gucken dich an, dann schämst du dich in Grund und Boden.
Aber das erste Mal war schon scheiße. Ja. Ich hatte auch mal so eine Szene, da musste ich in der U-Bahn sitzen und das wollten die so in einem Take so drehen, also ich in der U-Bahn und erzähl da irgendwas, weiß auch nicht, worum es ging und so, das war relativ lang, bestimmt so 10 Minuten du und am Ende war Nirvana in meinem Kopf. Wie doch normal. Aber da musst du ganz cool bleiben, ne, Baby, und das ist halt so und ja.
Ja, aber trotzdem schämst du dich in Grund und Boden. Weil
das sind alles Profis und ich auch.
Will und du willst nicht, dass sie dich als Trottel empfinden.
Nee,
und
bitte nicht.
Dass sie, du möchtest ja gelobt werden. Also der natürliche Instinkt von uns Menschen ist ja eigentlich, wir möchten für eine Situation Lob bekommen,
gerne.
Aufmerksamkeit,
gerne.
Liebe.
Gerne.
Und wenn wir irgendwas verhauen, verhatteln oder eben zu dick oder ich weiß nicht, hässliche Klamotte, was immer jemandem einfällt, was man uns da so an die Birne hauen kann, dann ist das genau das Gegenteil. Wir haben das Gefühl, wir werden nicht geliebt. Es ist immer, es atmet dieses Gefühl von Verachtung.
Ja.
Vermeintlich oft nur. Mhm. Also es findet ja in unserem Kopf statt. Wir schämen uns, weil wir denken oder das Gefühl haben, der andere wird uns verachten. Mhm. Würden wir mal nachfragen, würden wir wahrscheinlich denken, wir merken, dass in 90% der Fälle die Leute das entweder gar nicht mitkriegen oder sagen, warum, das passiert mir auch mal. Oder ach du, stell dich nicht so an, das ist doch überhaupt kein Thema. Aber wir empfinden das so. Ja. Weil das unser eigener perfekter Anspruch ist für Dinge. Und wir wollen das jetzt gerade nicht. Wir wollen es nicht verhaspeln. Das fängt als Kind schon an, wenn du verdammte Axt dieses blöde Weihnachtsgedicht vor dem Weihnachtsmann nicht zusammenkriegst. Ja. Da war doch was mit den Tannenspitzen verflucht. Genau. Und
deswegen habe ich jetzt die Rollen gewechselt. Ich bin der Weihnachtsmann.
Ja, genau. Du sagst, wo es längst geht.
So, ja. Ja, aber dieses, genau dieses
Ding. Genau, und dann sieht das so aus, dass du mit einem ganz, ganz schweren Beutel dann in den Flur kommst und der Kleine dich fragt, musst du auf Klo?
Ja, genau.
Weil du in den Knie
das
nimmst.
Das war ja, Christine, wenn du das hörst, war von wegen, das ist nicht so schwer wie beim letzten Jahr. Also das war immer noch ganz schön. Ja, und ich hockte da und ich kam da wirklich tief gebeugt und dann guckte mich der kleine Junge an mit seinen 3 Jahren und sagte, musst du auf Klo?
Ja, und schon wieder, ne?
Fremdschämen,
so. Schon wieder, ja. Siehst du, hast du gedacht, als Erwachsener bist du das los? Nein. Oder ich kenne doch das, wenn ihr sitzt im Kino und ausgerechnet in einer Liebesszene merkst du musst aufs Klo. Und du sitzt genau in der Mitte. Oh, nein. Und es ist ruhig im Laden. Und du musst dich, du schämst dich. Das ist einfach so, dieses Gefühl ist. Und es gibt Menschen, die haben wenig Scham.
Ja.
Einfach so, aufgrund ihrer Struktur, ihres Erlebens, ihre Erfahrung, die kümmert das auch nicht. Das sind oft auch Menschen, so Narzissten oder so, die sich auch nicht in andere einfühlen können, denen andere auch scheißegal ist, sind, denen es auch vollkommen egal ist, was andere über sie denken. Die haben solche Gefühle nicht. Aber jeder, der nur ein bisschen sensibler ist oder sich auch vorstellen kann, wie eine Situation für jemand anderen aussieht, der kriegt das leider auch sehr, sehr gut mit.
Das ist bei uns ja nun auch Berufskrankheit. Ja. Ne? Also diese Fähigkeit zur Empathie, zum Mitfühlen, das haben wir ja. Deswegen sind wir ja auch in diesem Bereich so tätig.
Ja.
Ich kann es auch nicht abstellen. Nein. Es tut mir leid.
Nein, überhaupt nicht.
Nee, das gehört mir. Das ist aber auch so. Und ich muss mich auf der anderen Seite aber auch nicht anstrengen. Es gibt ja so auch in der Therapieausbildung so, nicht wertendes Verstehen, Empathie, bla bla. Das muss ich nicht üben. Nee. Und da behaupte ich auch mal, da ist doch der Übungseffekt, hält sich da an Grenzen. Also ich sag mal so, entweder du hast die Veranlagung dazu, dann kannst du es noch ein bisschen Feintuning machen. Oder du solltest lieber in Richtung Orthopädie gehen oder ich weiß nicht was. Oder Zahnarzt. Ein Zahnarzt dürfte auch nicht viel Empathie haben eigentlich.
Doch, ne? Natürlich, wieso ist ein Arzt?
Oh.
Nee. Ja. Du weißt ja, warum du dieses oder jenes tust.
Ja, natürlich.
Damit es besser wird.
Und der haut erstmal eine ordentliche Betäubung rein und dann ist gut. Aber dieses Ding, was dagegen tun, also wenn als Mensch, der sich schämt, dieses
aber
Gefühl,
du lernst es ja als Kind. Also du musst ja nicht früh anfangen. Du kannst als Eltern zum Beispiel, kannst du natürlich versuchen, deinen Kindern so Peinlichkeiten die sie vielleicht selber erleben, ein bisschen zu nehmen. Aber in dem Moment, wo es anfängt, dass du ihnen peinlich bist, dass sie sich für dich schämen, weil du, also es geht ja so weit, dass sie dir bestimmte Sachen in der Schule nicht erzählen, weil sie genau wissen, dass du Löwenmutti oder Löwenpapa sofort zum Lehrer und da erstmal Krawall machst.
Ja.
Erst wenn man darüber redet und sie vielleicht Kontakt haben zu Kindern, die gar keine Eltern haben, die sich so kümmern und die sagen, du, ich wäre froh und glücklich, wenn meine Mutter sich mal so kümmern würde, dann geht es einem ja so langsam auf. Aber bis dieser diese Erkenntnis kommt, möchte man nicht aus der Masse herausfallen. Und das tust du. In dem Moment, wo Löwenmutti auftaucht, fällst du aus der Masse raus.
Es ist peinlich. Du bist peinlich.
Genau, weil du bist dann, du kannst dann nicht mehr in der Gruppe untergehen. Und heute ist das in der heutigen Gesellschaft, ist ein hohes Maß an Willen da dazu zu gehören. Und nicht aufzufallen, sondern irgendwie das genauso zu machen wie alle anderen auch.
Das hat irgendwie zugenommen. Ich meine, dieses Bedürfnis, dazuzugehören, das ist tendenziell schon immer so gewesen. Mhm. Also auch bei Kindern wirklich. Die wollen dazugehören, die wollen eingeladen werden zum Geburtstag, die wollen zum Mitspielen und mit beim Fußball, egal wie dick oder dünn du bist, mit dabei sein. Aber dieses nicht auffallen wollen, ne, also so mitschwimmen, das ist so eine Sache, das muss ich unbedingt noch loswerden, dieses, die Courage zu haben, also den Mut zu haben und Courage, also Courage, ne, da steckt das Wörtchen Chor, also das Herz.
Ja, ne? Courage steckt da drin.
Auch das auch gibt. Oder jetzt versuchen wir echt mal ernsthaft zu sein hier.
Ja, also immer.
Das Wort Herz.
Das ist ja peinlich mit dir. Ich schäme mich.
Das heißt, dass du auch Sachen machst, die vom Herzen kommen, also wo du auch mit Leidenschaft dabei bist, damit du da dein Selbstwertgefühl auftanken kannst, dein Selbstbewusstsein auftanken kannst. Und dann eben auch sagen zu können, und das wäre doch zauberhaft, Leute, ich bin nicht perfekt. Nobody's perfect. No. Ne, ist nicht. Ich kann dieses und jenes. Ich weiß aber auch, wo ich wirklich nicht so gut drin bin. Allein das ist das, also das, den Mut zum Imperfekten zu haben und eben nicht perfekt zu sein. Denk doch, das ist auch wieder so eine schöne Untersuchung. Asbach-Uralt. Es wurde mal versucht, das perfekte Gesicht, das schöne Gesicht zu ermitteln. Ne? Mit Hilfe von Computern, da wurden dann eben, ich weiß nicht, wie viele Fotos übereinander gelegt und gemacht von den vermeintlich schönsten Gesichtern, also Liz Taylor und ich weiß über all diese Grace Kelly und so damals. Und es kam raus, dass dieses schöne, durchschnittliche Gesicht vollkommen langweilig ist. Die Menschen konnten sich dieses Gesicht nicht merken. Das heißt, in dem Moment, wo du aber einen kleinen Makel hast, wer ist denn das? Cindy Crawford,
Cindy Crawford mit diesem Popel da über der Lippe.
Genau, ne?
Ja, die hatte so einen kleinen Fleck da über der Lippe.
Und dieser kleine Popel da, das ist das ist ihr Markenzeichen gewesen.
Oder Liz Taylor, das war eigentlich die Augenfarbe. Mhm. Die war ja in der bestimmten Lichteinfällen fast Amethyst. Da sogar, also wirklich, dieses Schneewittchen, ne, bleife Haut, dunkle Haare und diese interessante Augenfarbe. Das hat schon was, ne?
Ja.
Und also, die ähnliche Dinge, die eben sehr speziell sind. Also, dass man sich auch nicht schämt für etwas, was speziell ist.
Ja.
Das hat ja Gott sei Dank ein bisschen zugenommen. Es gibt jetzt inzwischen ja auch Models, die, wie heißt diese Krankheit, Vitilo? Oder die hat so einen komischen Namen, den ich immer vergesse, wo so Hautflecken sind.
Ja.
Du weißt, was ich meine, ne? Also wo man so weiße und dunkle Flecken hat, gibt es Models. Oder es gibt ein Model, ein männliches Model, dem fehlt ein Unterschenkel und so weiter. Also, dass das Unperfekte schon wieder interessant ist.
Ja.
Ne? Wir haben ja auch mal eine Sendung gemacht über diese japanische Art.
Ikigai,
wo Tongeschichten oder Porzellan wieder zusammengefügt wird, wenn es kaputt gegangen ist. Und dieses Zusammengefügte wird durch goldene Linien, durch goldene Klebe praktisch gezeigt, sodass man das sofort sieht, dass es kaputt war.
Ja.
Aber in diesem nicht kaputten gibt es eine unglaubliche Schönheit.
Ja, das ist
dieser Widerspruch in sich, etwas Perfektes vor sich zu haben, was aber dann doch nicht ganz perfekt ist, das macht es so reizend. Das macht es so wunderschön.
Deswegen, also Perfektionismus ist langweilig. Ich erwarte in bestimmten Bereichen bitte Perfektionismus. Ja, also wenn ich unter dem Messer beim Chirurgen liege, dann möchte ich bitte, dass der sowas von perfekt ist und gut gelaunt und fröhlich da vor sich hinschnibbelt, damit da alles gut geht.
Nein, ich erwarte von ihm, dass er aber noch seinen Verstand hat. Ich habe es ja erlebt. Wenn mein Operateur nicht so ein pfiffiges Kerlchen gewesen wäre und sich in dem Moment eine besondere Naht und sowas ausgedacht hätte und improvisiert hätte ich das nicht überlebt.
Stimmt.
Also ist es bei aller Liebe und bei allem Wollen und wir möchten gerne perfekt, aber Das ist nicht richtig. Also, wie soll ich sagen, nicht immer. Perfekter Wille, ja, aber dieser menschliche Moment, der macht es speziell.
Dann grüßen wir auch jetzt mal Andreas, ne? Andreas Brücke, damals der Chirurg von Annika, der das Leben gerettet hat. Sonst würden wir hier nicht sitzen. Na, Andreas, vielleicht, ich schicke dir das zu. Du hast es dann auch.
Nochmal vielen Dank.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Also dieses, die Fähigkeit zu sagen, so, ich weiche jetzt mal ab von diesem perfekten und was ich so gelernt habe und nach Schulbuch so und so, sondern ich improvisiere, weil das Leben ist nicht perfekt. Du bist immer, du musst immer versuchen, flexibel zu sein.
Und jetzt nimm doch mal eine Mutter oder einen Vater, die macht mit ihrem Kind irgendwie einen Ausflug und fängt dann an, irgendwas zu tun und dir ist das als Kind grottenpeinlich. Und du schämst dich für deine Mutter. 20 Jahre später denkst du an diesen Moment und denkst daran und sagst dir, meine Güte, war die toll. Und sie hat sich getraut. Sie hat nur, weil ich dabei war und sie mir die Angst nehmen wollte vor irgendwas, hat sie diesen Quatsch gemacht. Oder sie wollte, dass ich fröhlich bin. Darum hat sie. Und wir haben so viel, sie wollte den Moment mit mir genießen. Deshalb hat sie mit mir laut gesungen. Und ich habe nur darüber nachgedacht, das ist wie peinlich, das ist wie blöde eigentlich.
Aber das ist, ne? Du entwickelst dich ja auch, und genau, und im Nachhinein. Und der war natürlich toll, so, wenn Mutti, Vati, sofern die noch da sind, hoffentlich, dass man dann mit denen vielleicht auch nochmal drüber redet. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe Annikas und Tilis Podcast gehört und habe darüber nachgedacht und das wollte ich dir nochmal sagen. Ja. Na, wie blöd war ich damals und wie schön, dass du dich für mich eingesetzt hast bei den Lehrern.
Ja, oder wie toll finde ich das eigentlich heute, was du damals, du warst so, also eigentlich war ich neidisch, dass du so frei warst und hast da in aller Öffentlichkeit irgendwie das und das gemacht, während ich vor Angst was eingegangen bin. Das war eigentlich meine Dummheit. Und nicht mein, das war keine Sternstunde. Nee. Also das, was ich an Scham gefühlt habe, war eigentlich aus heutiger Sicht, war es nicht angebracht. Das versteht man aber erst, wenn man älter wird und dann so Situationen dann aus dem Kontext oder mehr von außen so betrachten kann. Und auch selber als Erwachsener dann erkennt, wenn man mit Kindern zu tun hat, wie leicht man ja für die peinlich ist, wegen allem. Ist ganz egal.
Aber das ist auch eine Entwicklungsgeschichte, weil die wollen anders sein und müssen sie auch. Sie müssen anders sein und dein Verhalten, egal was du machst, ist immer peinlich. Also du kannst tun und lassen, was du willst. Das ist eine Form von sich abgrenzen von dir und zu sagen, nee. Und meine Generation, die Art, was für Musik wir hören, was wir, wie wir uns kleiden und sowas, sie müssen anders sein. Und diese Scham, das Schämen für den, für Mutti, für Vati, für sonst wie was, das gehört einfach mit dazu. Aber dieses Gefühl, jetzt nochmal Scham.
Kann einen aber als Eltern so richtig schön nerven.
Da musst du durch.
Wenn du immer alle fünf, oh Mutti, oh Papa.
Ja.
Ja, das ist doch peinlich.
Ja.
Was denn?
Ja, dann guck nicht hin. So. Ne? Aber dieses grundsätzliche Gefühl bei Scham, wenn's in diese, so eine toxische Richtung geht, in so eine auch psychologisch gefährliche Richtung geht, ist, wenn du dort das Gefühl hast, ich bin nicht gut genug.
Also du meinst jetzt auch wirklich toxische Scham.
Toxische Scham.
Gibt's auch wirklich diesen Begriff dafür?
Ja, genau.
Das ist ja wirklich, wenn du, wenn dieses Schamgefühl dich ständig begleitet, überhand nimmt und überhaupt jeglicher Realität verhält.
Und das
du ständig kann, damit zu tun hast.
Ja, und das kann krankhaft werden. Ich hatte schon Patientinnen, Na, auch ein, zwei Männer, aber eigentlich mehr Frauen, die genau darunter litten, wo sie die, ach Gottchen, die eine, die, das war so alles, da war alles so, also wirklich schlimm, die hat so viel mitmachen müssen in ihrem jungen Leben mit Missbrauch und diesem ganzen Scheiß.
Ja, da gerät ja auch jedes Gefühl durcheinander. Das ist ja eine dieser Sachen, wo man sich schämt für etwas, was jemand anders gemacht hat.
So.
Das finde ich ist eine der schlimmsten Überlegungen, die ich mir
ganz
vorstellen
übel,
kann.
Ganz übel. Und die dann nachher auch wirklich ein Leben lang drunter gelitten hat, in allen Bereichen eigentlich. Und immer das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug.
Ja.
Dann hat sie sich nachher einer religiösen, ich sag's mal so, Sekte angeschlossen, die ja zusätzlich noch ein schlechtes Gewissen gemacht haben, ne, und die Orientierung gegeben haben, aber die deutlich gesagt haben, so und so musst du sein, sonst funktioniert, sonst bist du ein schlechter Mensch. Und ich versuchte dann in der Beratung, in der Therapie immer so ein Gegengewicht zu geben und ein Korrektiv zu geben. Also wirklich, ne, zu gucken, so und so sieht's aus, aus meiner Sicht. Das war ein richtig harter Kampf.
Ja, weil das... Ja. Da ist die Erfahrung und diese Gefühlswelt prallt ja natürlich auf deinen Rationalismus. Es ist ja die Realität. Es ist genau, das, was wir darunter verstehen und was dann die Realität ist, was da aufeinander prallt.
Und da wäre so ein Realitätscheck, dass du mal, wenn das Gefühl so und so, ihr habt Gedanken, die schambehaftet sind oder ihr schämt euch für bestimmte Sachen, ob das wirklich in der Realität auch so ist oder ob das nur in eurem Kopf so stattfindet. Ja.
Und das ist ja auch wirklich etwas, was nur der Mensch tut. Also Scham ist ja etwas, das macht kein Tier und keine Pflanze und so, sondern wir Menschen tun das. Und über die Inhalte des Schemens, die sind eben genauso individuell wie die Menschen selber. Ne?
Genau. Ich meine, Scham ist auch regulativ. Ne, also wenn ich mich schäme, dann weiß ich, das war nicht okay, was ich gemacht habe. Und das ist regulativ natürlich in der Gemeinschaft, wenn es nicht übertrieben, wenn es nicht toxisch, wenn es nicht unrealistisch ist.
Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, wenn sich jemand noch schämen kann, dann ist er eben auch, kann er sich auch in andere Menschen einfühlen.
Ja.
Und ist eben auch etwas sensitiver.
Ja.
Also,
Bertolt
Brecht.
Oh, Bertie.
Bertie hat mal gesagt, vielleicht ist der Mensch nie so sehr Mensch, wie in dem Moment, wo er sagt, ich schäme mich.
Oh, schön.
Das ist ja wirklich zutiefst menschlich.
Ja.
Ne? Ich finde es auch, wenn er sagt, ich liebe und so, aber dieses sich schämen und sich seiner selbst nicht sicher sein, ist eigentlich erstmal so ja kein unsympathischer Zug.
Nein. Na? Also mir sind... ganz ehrlich, privat wie beruflich, Menschen in der Richtung lieber als die, was kostet die Hölle und ich bin toll und war.
Und wenn ich mir vorstelle, wie schrecklich das wäre, in einer Gesellschaft zu leben, so in der das Schamgefühl abgestorben ist. Ne?
Ja, wir bewegen uns ja im Moment, finde ich, in vielerlei Hinsicht in diese Richtung.
Ja, auf der anderen Seite wird aber in manchem dann die Scham wieder ganz hochgehalten. Mhm. Also auf der einen, das ist so widersprüchlich alles. Du siehst überall nackte Frauen und es wird öffentlich wird darüber so und so viele Männer und dies und das und Wechsel und ach, was allen da so einfällt. Das wird ganz offen verbraten und auf der anderen Seite ist dann aber, wenn irgendwo eine durchsichtige Bluse kommt, ist dann aber auch wirklich... Schock. Also es gibt so widersprüchliche Signale. Und mir tun die wirklich die Kids heute leid, die irgendwie zwischen diesen widersprüchlichen Signalen irgendwie
ihren Weg finden
sollen. Das ist ja keine... bei uns ging es damals, als wir Kinder waren und Jugendliche, ging es eigentlich darum, sich von den etwas... verstaubten Moralvorstellungen der 60er, 70er oder 50er, 60er so zu lösen, in die 70er reinzukommen, um auch so ein bisschen sich freier zu entfalten. Das heißt, die Richtung war eigentlich ziemlich vorgegeben. Aber heute ist diese Richtung gar nicht so richtig vorgegeben. Die geht so in alle Richtungen irgendwie.
Ist auch schwer. Ich meine, wenn du Eltern hast, die freie Sexualität leben oder zu gut finden, ja, jetzt wieder zurück. Da haben wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ne? Diese Tendenz, Körperbehaarung doof und eklig zu finden. Und das wird sich an allen Stellen rasiert, wo es irgendwo nur ein Härchen gibt. Und nur dann kannst du Sex haben. Und nur dann ist es so.
Ja, frisch geduscht, frisch graviert. Ja, alles muss immer perfekt sein. Können wir vielleicht auch das T-Shirt mal ausziehen.
So.
Aber,
und das ist das schon. Und Perfektionismus, das wird uns ja auch in der Werbung überall vorgeben, ist machbar. Jeder kann, wenn er genügend Geld hat, genügend Zeit hat und ich weiß nicht was, dann kann der perfekt sein.
Aber das beinhaltet ja immer, dass du als Mensch, so wie du bist, wenn du gearbeitet hast und da hast du ein paar Stoppeln, dass du so nicht richtig bist.
Ja,
dass
nicht
du da fehlbar bist, dass du eine Fehlkonstruktion bist.
Ja.
Und dass du nicht liebenswert bist, wenn du dich nicht überall... frisch gemacht und top gemacht hast.
Ganz genau.
Okay, dass jemand, der irgendwie nach 4 Tagen endlich mal seine Turnschuhe auszieht, dass das kein Wohlgenuss ist, keine Frage, Leute. Nein. Leute,
ihr kennt die Geschichte vielleicht von Napoleon Bonaparte, ja, ne, der zu seiner Josephine so per Kurier und sowas so gesagt hat oder ein Schreiben hat überbringen lassen. Liebe Josephine, bitte dusch dich nicht, in 14 Tagen bin ich da.
Ja, ne? Ne? Also weil er die Pheromone riechen wollte. Genau. So. Aber ihr wisst, dass ich das nicht meine. Aber es ist doch so, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann mag ich auch seinen Eigengeruch. Also so wie derjenige, ich mag dich riechen. Oder ich kann dich nicht riechen. Das muss ich aber doch irgendwie, das ist doch normal menschlich. Ja. Ich kann ja nicht alles, was menschlich ist, aus dem Leben. Also der andere ist nur zu akzeptieren, wenn er völlig antiseptisch ist. Das ist ja auch komisch irgendwie. Ne?
So, und da haben wir wieder ein Gegengewicht zu unserer Zeit und so ist es eben.
Ja, halt, aber die armen Kids, Mensch, die sind ja völlig verwirrt.
Vielleicht haben die ja nachher so, was, weißt du, die suchen sie einfach so aus. Ne? Dann bin ich eben halt ein Schlumpfi und dann bin ich halt ein was weiß ich was. Wie kann man die denn mal nennen? Also Schlumpfi, die eher so, mir ist egal. Und die Ästheti, die Sterilis, da bin ich ein Sterili. Da bin ich ein Sterili. Süße, süße, süße Maus. Wir haben schon fast wieder ein Stündchen um. Du weißt ja, das doch.
Scham bezeichnet im Menschen die innere Grenze der Sünde. Wo er errötet, beginnt eben sein edleres Selbst.
Gott, oh Gott.
Ja, Hebel.
Hebel?
Hebel.
Nee, das ist mir zu alt.
Nee. Naja, aber es ist ja trotzdem, also das bedeutet ja nichts weiter, als dass eben, dass du selber eine Schamgrenze hast.
Ja.
Also das, was worüber du dich schämst, schäme ich mich vielleicht noch gar nicht aufgrund meiner Geschichte, aufgrund meiner Erziehung, Männlein, Weiblein oder wie auch immer, was immer ich auch erlebt habe. Und da, wo er errötet, also da, wo er anfängt, sich zu schämen, da beginnt eigentlich seine bessere Seite. Er schämt sich für etwas. Mhm. Und das heißt, er hat eine moralische Instanz.
So, okay.
Das meint es ja im Grunde nur. Gut. Und das wiederum finde ich ganz schön. Ich
habe moralische Instanzen, wenn sie nicht übertrieben sind und nicht zu sehr einengen und dich nicht fertig machen. Also ich bin mehr der Freund, du bist anders als die anderen und das ist auch gut so, dass du anders als die anderen bist. Also umarmen, das sagen die Amerikaner so schön, ne? Embrace your imperfect.
Ja. Ja. Schäme dich keine Arbeit, von der du leben kannst. Das ist ein ägyptisches Sprichwort und ich finde das irgendwie eigentlich ganz gut.
Schäme dich keine Arbeit, von der du leben kannst. Ja.
Das bedeutet, was immer du auch tust als Arbeit und wenn du Müll suchst, es ist eben deine Art, wie du Geld erwerben musst für deine Familie. Gut. Ne? Gut, als Profikiller würde ich da nochmal drüber nachdenken.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also, Mann, ist das, wollen wir damit die Sendung beschießen?
Findest du nicht gut?
Hast du nicht noch einen schönen?
Habe ich noch einen schönen?
Guck mal.
Ja, ich habe extra geguckt. Ne?
Ja, guck, einen schönen. So richtig schön. Mama, such mal.
Warum aus falscher Scham lieber irren als lernen? Das ist doch ein schöner Spruch.
Aus falscher Scham lieber irren als lernen. Ja.
Das haben wir doch in China erlebt.
Ja.
Dass uns Leute lieber erzählt haben, der Zug fährt in 10 Minuten, als zu sagen, dass sie keine Ahnung haben.
Ja, genau. Aber das passt jetzt auch genau zu meinem Thema. Lieber aus falscher Scham irren als.
Warum?
Aus falscher Scham lieber irren
als lernen. Also, du sollst lieber lernen daraus.
Genau.
Und das zugeben, als so aus falscher Scham sich zu irren. Und das hat Horaz gesagt. Römischer Satiriker.
Das ist sehr schön.
65 bis 8 vor Christus gelebt. Siehst du,
kluger Mann. Ja. Damit können wir die Sendung beschließen. Das finde ich schön.
Ja.
Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns, vielleicht habt ihr auch ein paar Anekdoten zu berichten, wann habt ihr euch so richtig doll geschämt, wie seid ihr damit umgegangen, wie geht ihr, falls ihr Kinder haben solltet, wie geht ihr damit um, wenn die Kids sich für euch schämen und ja, überhaupt, schreibt mal. Wir sind immer neugierig. Wir sind neugierig. Weißt du, wir Psychologen, wir lieben ja Geschichten. Ne? Deswegen erzählen wir auch immer so viel. Erzählt euch mal, uns mal eure Geschichten in den Kommentaren.
Ich weiß nur zum Abschluss, dass Christine öfter sagt, das wird sie sich merken. Irgend so eine lustige Geschichte, die Kids wieder verbraten. Und das wird sie alles, wenn sie 18 werden, mal rausholen. Oder wenn sie in der Pubertät sind, wird sie ihnen das vor's Latz knallen. Okay. Das wird sehr lustig.
Die Rache der Mutti. Die Rache der Mutti. Boah. Ihr habt einen schönen Sonntag. Achso, nächste Woche, ich teaser schon mal. Ja. Ich habe das unglaubliche Vergnügen, nächste Woche Mittwoch, Donnerstag und Freitag in Konstanz zu sein zur Fastnacht. Eingeladen von unserem Freund, von Thorsten, ne, unserem Arzt und Freund, der da in einer Fanfarenkapelle auch bläst. Und ich bin eingeladen, bekomme auch das entsprechende Kostüm, Betzle heißt das da, und werde dann also jetzt 2-3 Tage, Fastnacht mitmachen.
Und wenn ich dann alle auf Facebook, wir wollen die Bilder sehen und lachen und checken.
Mal gucken. Und wenn ich dann am Sonnabend irgendwie zurückkomme, und am Sonntag dann in der Lage bin, wieder aus der Wäsche zu gucken, dann kriegt ihr einen Exklusivbericht über die Fastnacht und über die Lust am Verkleiden.
Ja, und Masken.
Und Masken.
Die Sendung wird dann Masken heißen.
Ja.
Und da geht es um Masken, die wir im täglichen Leben tragen.
Genau.
Um Karneval, um Masken aufsetzen und so weiter.
Aber wie gesagt, Voraussetzung ist zum einen, dass ich da irgendwie heil hin und her komme, also dass da mir nichts streikt an Pustbahn und das zweite ist, dass ich irgendwie körperlich, mental in der Lage bin, am Sonntag schon zu frühstücken. Da bin ich sauer. In Sauerlege. Ich weiß nicht.
Wir werden das eruieren.
Ja. So. Bis nächsten Sonntag. Helau. Honaro.
Honaro sagen jetzt die dann, ne?
Ja, die sagen Honaro.
Ist auch weird. Also, gut, ihr Lieben. Also, habt einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Und dann bis nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt.
Honaro.
Ihr Psychologen.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.